Am Mikrofon für Sie ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Santos Subito, das war der Ruf auf dem Petersplatz schon kurz nachdem Johannes Paul II. Starb. Sofort heilig. Diese für Katholiken in aller Welt bewegenden Tage werden im kommenden April 15 Jahre her sein. Und am 18. Mai jährt sich dann der Geburtstag von Carol Wettiver zum 100. Mal. Die Jubiläen sind für uns Anlass, uns dem Leben und Werk von Johannes Paul dem Großen, wie er von vielen genannt wird, näher zu widmen. Der Kirchenrechtler und Ratzinger-Experte Professor Christoph Ohly gestaltet in der Spiritualität bei Radio Horeb eine ganze Reihe über den großen Papst aus Polen, über sein Leben und über sein Werk. Professor Ohly ist uns zugeschaltet aus Trier. Herzlich willkommen, Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott miteinander.
Eine Reihe über Leben und Werk von Johannes Paul, das ist ganz schwierig. Also Johannes Paul II. War ja ein Papst der Superlative und er hat unglaublich viel auch hinterlassen, auch Revolutionäres in der Theologie hinterlassen, wenn wir die Theologie des Leibes zum Beispiel nehmen. Da können Sie in einer Reihe, das sind wahrscheinlich nur ganz kleine Punkte, die wir da rauspicken können.
Ja, deswegen habe ich es Schätze genannt aus seinem päpstlichen Lehramt, was so als Untertitel über dieser Sendereihe steht, weil es wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus einem immensen Werk ist. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wie viele Texte, Dokumente, Schreiben er sowohl als Karol Wojtyła als später natürlich Johannes Paul II. Verfasst hat. Und da sind so große Großartigkeiten sind da drin. Und ich glaube, dass dieser Anlass 100. Geburtstag, aber dann auch 15. Todestag wirklich ein guter Anlass ist, da mal draufzuschauen und, wie wir das ja immer in der Spiritualität machen, auch geistliche Anregungen daraus zu gewinnen für das eigene Leben als Christ und für das Leben in der Kirche.
Den Todestag von Johannes Paul II. Haben viele Katholiken in aller Welt noch wirklich richtig präsent. Wir haben das ja wirklich damals so über die Medien verfolgt. Es war fast ein Sterben, nicht vor den Kameras, aber doch immer wieder die Medien und auch damit die Öffentlichkeit ganz nah dran an seinem Wohlergehen, an seiner Krankheit auch. Wie haben Sie denn damals den Tod dann am Ende von Johannes Paul erlebt?
Zum einen war ich wirklich sehr dankbar für den Dienst der Medien, der dort ausgeübt wurde, dass man über Rundfunk, Fernsehen, Internet wirklich auch in Rom sein konnte und sah, wie in diesen Tagen um das Osterfest herum und dann, als es auf den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit zuging, ich will mal sagen, die Welt mitfieberte mit diesem doch sehr kranken und dann eben auch sterbenden Papst. Und das hat irgendwie doch auch die Welt und natürlich auch die Kirche zusammengeschweißt. Man konnte auf diese vielen, vielen Jahre seines Pontifikates zurückblicken und gleichzeitig merkte man, hier bleibt jemand wirklich bis zum letzten Atemzug in einem Charisma, mit dem er deutlich machen wollte, mein Leben kommt von Gott und mein Leben geht zu Gott. Ich ruhe in der Hand Gottes. Und das will ich euch bezeugen. Das ist unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Krankheit und so weiter. Das war ja doch ein beeindruckendes Zeugnis für das gesamte Evangelium. Und das hat mich sehr berührt, weil ich natürlich ja auch sagen darf, Johannes Paul II. Ist der Papst meiner Kindheit, meiner Jugend und dann auch meines Priesterseins gewesen. Von daher ist das natürlich sehr nahe gegangen. Und ich habe immer wieder gehört im Nachhinein, wie viele junge Menschen gesagt haben, dieses Miterleben dieser Tage hat mich bekehrt. Dieses Miterleben hat mir die Frage der Berufung gestellt. Dieses Miterleben hat deutlich gemacht, dass ich wirklich ein lebendiger Teil einer großen Familie, eben der Kirche, sein darf. Also das waren wirklich Tage oder Wochen und Monate der Gnade. Das kann man ohne Zweifel sagen.
In den großen Fernsehsendungen waren oft die üblichen Verdächtigen dann als Gesprächspartner und da wurde dann oft rückblickend gesagt, also wie veraltet und konservativ Johannes Paul gewesen sei und parallel dazu strömten die jungen Leute zur Beerdigung. Also das fand ich schon beeindruckend, da wie die Kluft war zwischen der Wahrnehmung teilweise in den Medien, aber dann gleichzeitig auch in der kirchlichen Bevölkerung, wie unterschiedlich das war.
Das ist sicherlich unter anderem eine Frage der Generationen gewesen. Da prallten vielleicht noch Vorstellungen der sogenannten Alt-68er auf eine junge Generation, die Johannes Paul II. Vor allen Dingen auch durch die Weltjugendtage nicht nur an die Hand genommen hatte, sondern wirklich auch im Herzen verstanden hat. Viel mehr, als es seine Kritiker selbst konnten oder auch wahrhaben wollten, dass ein solcher Papst, der ganz klare Maßstäbe nicht aus sich selbst, sondern aus dem Glauben gesetzt hat, für Jugendliche einer der großen Ansprechpartner war. Ich weiß selbst aus den Begegnungen mit ihm, dass sein Blick, sein Zugehen auf einen Menschen, ein Wort, das er sprach, ihm das Herz verändern konnte. Man muss ihn jetzt nicht hochstilisieren oder ihn vergöttlichen. Das ist sicherlich nicht gut. Aber dass man sagt, hier ist mir wirklich ein Heiliger begegnet, der ganz aus diesem Glauben an Christus lebte. Und er hat sicherlich erheblich mehr bewirkt, was auch heute noch, selbst in unserer Krisenzeit, nachwirkt in den Herzen der jungen Menschen, als seine Kritiker mit ihren ewigen Kritiken von gestern haben bewirken können, ja.
Sie hatten, das klingt schon so ein bisschen durch, auch Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen.
Ja, sogar des Öfteren. Das war für mich immer wirklich ein großes Geschenk. Ich darf auch sagen, dass ich das nicht gesucht habe, aber so in manchen Situationen wurde das einem geschenkt. Und ich erinnere mich vor allem an eine Begegnung, kann ich sogar ganz genau sagen, das war im August 1987. Ich war gerade nach 2 Jahren Studium von Philosophie und Theologie in Bonn nach Rom geschickt worden, ins Germanicum. Und wir hielten uns zum Sprachkurs in den Albaner Bergen auf, recht nah von Castel Gandolfo. Und eines Tages hieß es, wir dürfen morgen früh nach Castel Gandolfo in die Frühmesse mit Johannes Paul. Wir dürfen ministrieren und er wird uns auch nachher kurz empfangen. Und ich weiß noch, wie wir uns sehr angespannt in einer Reihe aufstellten und er dann nach der Messfeier, die sehr innig gefeiert wurde, wo er eine lange Danksagung auch gehalten hat, sich dann ganz und gar uns zugewandt hat. Und ich weiß noch, als er zu mir kam, war unter anderem eines der Sätze im Erzbistum Köln: Und sind Sie schon italienisiert? Ein Pole, der zwar gut Deutsch sprach, aber in einer solchen Klarheit sich zu jemandem hinwenden kann. Sind Sie schon italienisiert? Haben Sie schon gut das Italienisch gelernt? Das ist wichtig. Machen also dieses Ermutigende und immer angeschaut, immer präsent vor Augen, jeden konkreten einzelnen Menschen. Das hat mich einfach damals als junger Mensch nicht nur fasziniert, sondern auch ermutigt, wirklich diesen Weg weiterzugehen. Also mir ist er da wirklich wichtig geworden in diesen vielen Jahren und Jahrzehnten.
Sie gehören ja, Professor Ohly, zum neuen Schülerkreis von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16., das heißt zu einer Gruppe von Theologen, die sich ganz besonders dem Werk des letzten Papstes verpflichtet weiß. Wie eng gehören denn für Sie Benedikt und sein Vorgänger Johannes Paul zusammen?
Ganz eng. Das ist wirklich ein, man könnte sagen, kongeniales Duo gewesen, weil Johannes Paul II. Natürlich die Brillanz der Theologie von Josef Ratzinger erkannt hat. Und er hat ihn ja schon sehr früh nach seiner Wahl zum Papst gebeten, nach Rom zu kommen, um eine Aufgabe an der Kurie zu übernehmen. Der Kardinal Ratzinger hat sich erst da ein wenig gegen gesträubt, weil er gerade Kardinal von München und Freising geworden war und doch auch als Hirte nicht einfach jetzt gehen wollte. Aber dann war es eben in den Jahren 81, 82 soweit, dass er Leiter der Glaubenskongregation wurde. Und das ist er ja bis zum Schluss geblieben. Und Johannes Paul II. Hat ihm vollkommen vertraut, theologisch. Er hat, wie man so hört, jede seiner Texte ihm im Vertrauen immer vorgelegt und hat gesagt, stimmt das? Ist das okay? Ist das stimmig mit der Lehre der Kirche? Das heißt, dieser große Papst hat auch in dieser Kongenialität der beiden für sich die Demut besessen, ihm das anzuvertrauen, zu fragen, stimmt das, gehe ich da den richtigen Weg? Und ich glaube, der Kardinal Ratzinger hat dann in seiner Demut wirklich diese Jahre, fast 25 Jahre, Johannes Paul II. Gedient und dieses Pontifikat dadurch auch aus dem Hintergrund stark mitgeprägt. Das hat mich immer fasziniert, wie so zwei zusammenkommen. Und man muss es so sagen, Sie sind uns sicherlich vom Herrn geschickt worden, um in dieser Zeit Grundlagen zu schaffen, auf denen wir heute stehen, aus denen wir heute auch schöpfen können.
Johannes Paul II. Schätze aus seinem Lehramt ist die Serie zum 100. Geburtstag in diesem Jahr von Papst Johannes Paul II. In einem ersten Teil wird uns Professor Ole jetzt nach diesen ganzen einleitenden Gedanken auch über Ratzinger, Johannes Paul II. Und überhaupt den Eindruck, den das Leben von Johannes Paul II. Auch auf die junge Generation gemacht hat. Nach diesen einleitenden Worten hören wir heute zunächst einmal zum Einstieg so kurze Informationen, Gedanken zum Thema Mensch und Papst.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Gedanken angesprochen, in denen auch meine Motivation verborgen liegt, mit Ihnen durch diese Reihe hindurchzugehen in diesem Jahr. Johannes Paul II., Schätze aus seinem päpstlichen Lehramt und heute, wie gesagt, so der Blick auf den Menschen und den Papst. Am 18. Mai 1920, eben dann jetzt bald vor 100 Jahren, wurde im polnischen Wadowice eben dieses Kind namens Karol Wojtyła geboren, aus dem 58 Jahre später Papst Johannes Paul II. Werden sollte. Dieser große, beeindruckende Papst des 20. Jahrhunderts, der mich, das habe ich eben ja schon versucht deutlich zu machen, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, aber auch bis heute als Priester sehr geprägt hat. Und wenn ich es recht sehe in der Rückschau, dann verdanke ich ihm und seinem Zeugnis wirklich auch den Mut, den ich aufgebracht habe, auf den Ruf des Herrn zur Priesterberufung zu antworten. Denn er ist es gewesen, der in der damaligen ebenfalls unruhigen Zeit in Welt und Kirche die Kraft des Glaubens verkörperte, der mit seinem Blick, mit seinen Worten den Menschen Mut und Hoffnung zusprechen konnte, der insbesondere ein Herz für die jungen Menschen hatte, die er immer wieder anstieß und sie bat, sich auf den Herrn Jesus Christus ganz einzulassen. Ohne Zweifel ist er für mich, aber natürlich auch für viele unzählige Menschen, zu einem Vorbild, zu einem echten Gnadengeschenk Gottes für unsere Zeit geworden. So werden wir in diesem Jahr am 18. Mai auf diesen 100. Geburtstag des Heiligen unserer Zeit blicken. Und dieses Ereignis war mir ja nun jetzt auch aus tiefer Verbundenheit und Dankbarkeit ein willkommener Anlass, in diesem Jahr diese Sendereihe im Bereich Spiritualität durchzuführen, die uns mit einigen wenigen der bemerkenswerten Schriften von Johannes Paul II. In Verbindung bringen soll, dabei aber, wie Sie das von mir wissen, doch auch versucht, daraus geistliche Impulse zu ziehen, was das für das eigene konkrete Leben als Christ bedeuten kann. Ich möchte Sie also einladen und ich freue mich darauf, mit Ihnen diese, wenn man so sagen will, literarische Reise an der Hand eines großen Heiligen zu begehen. Dabei werden uns viele seiner Schriften begegnen, vor allem aber seine großen Enzykliken, 14 an der Zahl, mit denen Johannes Paul II. In herausragender Weise sein päpstliches Lehramt gelebt und ausgefüllt hat. Wir werden wichtige Gedanken kennenlernen, die uns, so hoffe ich, Ermutigung im Glauben, Bestärkung in der Hoffnung, Ansporn zu einer Liebe sein werden, die sich der Liebe Gottes verdankt. Denn es heißt ja im ersten Johannesbrief, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Heute in dieser Sendung wollen wir aber, wie schon gesagt, einen ersten Blick auf das Leben und Wirken von Johannes Paul II. Richten. Johannes Paul II., Mensch und Papst. Denn hinter diesem, wie auch hinter jedem anderen Papst, verbirgt sich ja ein Mensch. Ein Mensch mit seiner Lebensgeschichte, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Freuden, mit seinen Leiden. Eine Lebensgeschichte als Mensch, die zugleich seine Wirkungsgeschichte als Papst geprägt hat. Denn ohne diese Erfahrungen des Karol Wojtyła ist der spätere Johannes Paul II. Nicht denkbar. Bevor wir ein wenig in das Leben von Karol Wojtyła, Johannes Paul II., blicken, möchte ich an den Anfang unserer Überlegungen wie gewohnt ein Gebet zum Heiligen Geist setzen. Ich möchte das tun mit einem Gebet, von dem man sagt, dass Johannes Paul II. Dies am Morgen eines jeden Tages gebetet habe. Es war sozusagen sein Eröffnungsportal in den Tag, in das Gebet, in die Arbeit. Und er wusste, wenn ich in der Kraft des Heiligen Geistes beginne, dann wird dieser Tag, den Gott mir geschenkt hat, mit aller Mühe und Freude zu einem einzigen Lobpreis Gottes. Und dies zum Heil der Menschen und zu meiner eigenen persönlichen Heiligung. Vielleicht eine kleine Anregung, ihm das gleich zu tun, so wie er jeden Morgen gebetet hat. O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir ein, was und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, um immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn, leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plesu
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Johannes Paul II., Schätze aus seinem Lehramt, ist unsere Serie mit Professor Dr. Christoph Uhly aus Trier. Heute stellt er uns den Menschen Karol Wojtyła vor.
Beginnen wir mit einem Einblick in das Leben des Karol Wojtyła. Er wurde, wie gesagt, am 18. Mai 1920 in Wadowice geboren und einen Monat später, am 20. Juni, in der Pfarrkirche von Wadowice getauft. Diese kleine Stadt finden wir ca. 50 Kilometer entfernt von Krakau. Sie ist heute ein gern besuchter Ort jener Pilger, die sich auf die Spuren des heiligen Johannes Paul II. Nach Polen aufmachen. Und in der Stadt merkt man wirklich die Liebe der Einwohner zu diesem großen Sohn ihres Ortes. Karol hatte zwei Geschwister. 1929 starb allerdings seine Mutter, 1932 sein Bruder Edmund und schließlich 1941 mitten in den Kriegswirren auch sein Vater. Seine Schwester Olga war bereits vor seiner Geburt verstorben. Deshalb sah Karol von Beginn an in der Gottesmutter seine persönliche himmlische Mutter, der er sich für sein Leben anvertraute. Sein bischöflicher Wahlspruch Totus tuus, also ganz dein, bringt diese kindliche Verbindung zu Maria in besonderer Weise zum Ausdruck, die er aber später als Bischof und Papst nicht abgelegt, sondern im Gegenteil immer sehr gepflegt hat. Im Alter von 9 Jahren empfing der junge Karol zum ersten Mal die heilige Eucharistie. Er wurde Ministrant in seiner Heimatpfarrkirche und mit 17 Jahren gefirmt. Im Jahre 1930 kam er mit 10 Jahren auf das Gymnasium. Er galt als strebsam und umgänglich zugleich. Seine fromme Haltung und sein Intellekt fielen den Lehrern sehr schnell auf und eine Leidenschaft wurde in diesen Jahren bekannt und gefördert, nämlich seine Liebe zum Theater. An vielen Aufführungen nahm er teil und wurde dafür nicht nur von seinen Mitschülern sehr geschätzt. Und zugleich war er bereits zu dieser Zeit ein stiller Jugendlicher, der sich gerne auch in die Atmosphäre des Gebetes zurückzog. So können wir hier sagen, Kontemplation und Aktion. Das waren wohl zwei Pole, die den jungen Karol Wojtyła maßgeblich prägten. Nach dem Abschluss seiner Schulzeit begann Karol dann im Jahre 1938 das Studium der Philosophie und Literatur an der Universität in Krakau. Nur ein Jahr später brach ja der Zweite Weltkrieg aus. Die Universität wurde nach dem Überfall auf Polen geschlossen, aber Karol konnte seine Studien im Untergrund fortsetzen. Und dort im Untergrund trat er 1942 dann auch in das Priesterseminar der Diözese ein, musste aber in den Folgejahren als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch und in einem Chemiewerk arbeiten. Diese Jahre des Krieges haben den jungen Karol Wojtyła sehr geprägt. In ihnen ist, im Blick auf das Grauen des Krieges, seine Leidenschaft für die Würde eines jeden Menschen, ob ungeboren oder geboren, gewachsen. Diese Leidenschaft hat hier ihren Ursprung. In dem Bewusstsein des Glaubens, ja, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er besitzt eine Würde, die, von Gott verliehen, ihm niemand anders geben, aber auch niemand nehmen kann. Aus dieser Zeit sind übrigens auch viele Freundschaften zu den jüdischen Mitbürgern bekannt geworden. Zeit seines Lebens hat Johannes Paul II. In den Juden die älteren Brüder und Schwestern im Glauben gesehen. Am 1. November 1946, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Karol von Kardinal Adam Stefan Sapieha geheim zum Priester geweiht und anschließend nach Rom zu weiteren Studien geschickt. Sein Talent, seine Befähigung, aber auch seine menschliche Reife waren dem Kardinal von Krakau schon früh aufgefallen. Er versuchte, sie spürbar zu fördern. So promovierte Karol in Rom über die Theologie und Mystik des heiligen Johannes vom Kreuz. Er war Doktor der Theologie und der Philosophie, kam nach diesen römischen Jahren zunächst als Kaplan in Niegowice und später dann als Studentenpfarrer an der Studentenkirche in Krakau nach Polen zurück. Bei den Gläubigen, ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, war dieser Kaplan und Pfarrer sehr beliebt. Nicht, weil er ihnen nach den Mund redete, nein, weil er mit aller Klarheit, aber eben auch mit aller liebenden Leidenschaft für die Menschen den Glauben verkündete und Christus vergegenwärtigte. Ab dem Jahre 1953 lehrte Karol Wojtyła als Professor für Moraltheologie in Krakau, ab 1954 dann in Lublin, und zwar Philosophie und Moralethik. Er habilitierte sich in dieser Zeit mit einer Arbeit über den Philosophen Max Scheler, dessen Denken für seinen eigenen theologischen Weg prägend werden sollte. All dies, und das ist nur wirklich anskizziert, lässt mit wenigen Worten die hohe Begabung des Karol erkennen, die, so war er überzeugt, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Herzen Gottes stammte, eine Gabe, eine Begnadung, die ihm da gegeben war. Am 28. September 1958 wurde er dann, wenn man so will, von Papst Pius XII. Entdeckt und zum Weihbischof in Krakau ernannt. Als junger Weihbischof nahm er am Zweiten Vatikanischen Konzil teil und wurde hier, so darf man schon sagen, zu einer der mitprägenden Gestalten. Er lernte viele Bischöfe und spätere Kardinäle kennen und seine unkomplizierte, als einer der Hauptautoren der beiden wichtigen Konzilsdokumente Dignitatis Humanae zur Religionsfreiheit und Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute. Es war die Zeit des Konzils, als ihn Papst Paul VI. Im Jahre 1964 zum Erzbischof von Krakau ernannte. Und, wie es die Geschichte so will, die polnischen Kommunisten, die damals an der Macht waren, besaßen das Recht, einen Kandidaten für den Bischofsstuhl zu beurteilen und ihn zu billigen oder zu missbilligen. Und hier beurteilten sie ihn fatal auf falsche Weise. Denn sie sahen in ihm, wie es damals hieß, einen politisch ungefährlichen Kandidaten für den Krakauer Bischofsstuhl. Das sollte sich, wie wir alle wissen, später als großer Irrtum herausstellen. Denn Johannes Paul II. Trug in sich eine Liebe zur polnischen Nation und eine Liebe zu Europa, eine Liebe zur Welt, in der Grenzen, in der Einschränkungen, in der Gefängnisse keinen Platz hatte. Und so wurde er maßgeblich zum Mithelfer des Zusammenbruchs des Kommunismus in Osteuropa und trug damit zum Ende der Teilung Europas wesentlich bei. 1967 wurde Erzbischof Wojtyła Kardinal und zunehmend ein enger Vertrauter von Papst Paul VI. Seine moraltheologischen Überlegungen beispielsweise flossen erkennbar in die berühmte Enzyklika Humanae Vitae ein, die sich mit der Würde, dem Schutz und der Weitergabe des menschlichen Lebens befasste. Nach dem sehr plötzlichen Tod des Nachfolgers von Papst Paul VI., nämlich Papst Johannes Paul I., der nur 33 Tage Papst war, wurde Erzbischof und Kardinal Wojtyła am 16. Oktober 1978 im Konklave zum ersten nicht-italienischen Papst seit Jahrhunderten gewählt. Dieses Drei-Päpste-Jahr brachte mit seiner Wahl die wohl größte Überraschung mit sich. Denn in seiner ersten Predigt als Papst rief er der Welt jene berühmten Worte zu, die zu einem Schlüssel im Verständnis seines Pontifikates werden sollten. Non abbiate paura, habt keine Angst. Und er selbst wollte diesem Aufruf als erster vorangehen, nämlich mutig, angstfrei, zuversichtlich und froh, das Evangelium von der Erlösung des Menschen durch die barmherzige Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus erschienen ist, mit all ihren Konsequenzen für den Menschen zu verkündigen. So absolvierte er während seines Pontifikates sage und schreibe 104 Auslandsreisen. Unter ihnen viele, wenn man so will, spektakuläre Reisen in Länder wie Polen oder Kuba. Er hat dabei so viele Kilometer absolviert, dass er damit wohl mehrfach den Weg von der Erde zum Mond und zurück hätte bereisen können. Ein wahrer Paulus, ein Völkerapostel, in dem zugleich der Petrus, der Fels der Kirche, erkennbar wurde. Als eindrucksvolles Ereignis bleibt uns wohl allen auch das Attentat auf Johannes Paul II. Vom 13. Mai 1981 in Erinnerung, bei dem der türkischstämmige Terrorist Ali Akça auf ihn dreimal schoss. Ich erinnere mich an diesen Tag sehr genau, wie diese Nachricht durch die Medien hindurchkam und die ganze Kirche anfing, für den Papst zu beten. Und wir werden es nicht anders deuten können, als dass da sich ein Wunder vollzog, denn nach einer stundenlangen Notoperation in der römischen Gemelli-Klinik stellte der Chefarzt fest, dass die drei Kugeln, er sagte, auf wundersame Weise alle lebenswichtigen Organe um Haaresbreite verfehlt hatten. Johannes Paul II. Selbst schrieb dies dem wunderbaren Eingreifen der Gottesmutter zu, unter deren Schutz er sich Zeit seines Lebens gestellt hatte. Und er kam zu dieser Auffassung, da das Attentat mit dem Jahrestag der ersten Erscheinung der Gottesmutter in Fatima zusammenfiel, dem 13. Mai 1917. Es war sogar, wenn wir es recht sehen, um dieselbe Zeit, nachmittags, kurz nach 17 Uhr. Den Seherkindern hatte die Gottesmutter ja verkündigt, dass auf einen Mann in weißer Kleidung geschossen werde. Eine Prophezeiung, die hier Wirklichkeit wurde. Deshalb besuchte Johannes Paul II. Unmittelbar nach seiner Genesung den Wallfahrtsort Fatima und ließ dabei eine der drei Kugeln in die Krone der Marienstatue einfügen. Mit Ali Akça, dem Attentäter, traf er sich ja, wie wir alle wissen, später noch im Gefängnis, um ihm dort zu vergeben. Bilder, die wirklich um die Welt gingen. Und einige Zahlen, liebe Hörerinnen und Hörer, können die Größe und die Bedeutung dieses Papstes und seines Pontifikates noch verdeutlichen. Neben den vielen Reisen, initiierte Johannes Paul II. Beispielsweise seit dem Jahr 1984 die Weltjugendtage. Später auch die Familienwelttage, die seither in der Regel alle 3 Jahre stattfinden. Er nahm in seiner Amtszeit 1340 Selig- und 483 Heiligsprechungen vor, um der Kirche doch zu verdeutlichen, dass der Ruf zur Heiligkeit wirklich jeden Getauften angeht. Heiligkeit? Ja, Heiligkeit als die Bereitschaft als Christ, alle Erfordernisse eines jeden Tages mit der größtmöglichen Liebe anzunehmen und zu erfüllen, die aus dem Glauben an Jesus Christus stammt. Eine Heiligkeit, zu der wir alle berufen sind. Und noch ein Gedanke, der mir auch wichtig erscheint. Johannes Paul II. War ein Sprachengenie. Er sprach 9 Sprachen fließend. Polnisch, Latein, Altgriechisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. In den 1990er Jahren wurde dann bekannt, dass Johannes Paul II. An Parkinson erkrankt war. Dennoch übte er sein Amt bis zuletzt aus. Die Bilder von seinem Segen, von seinem Fenster im Apostolischen Palast, wenige Tage vor seinem Tod, sind uns sicher noch allen in Erinnerung. Johannes Paul II. Starb am 2. April 2005. Zum Requiem, das von Kardinal Josef Ratzinger zelebriert wurde, kamen 3,5 Millionen Pilger nach Rom, darunter 200 Staatsgäste sowie 3 amerikanische Präsidenten, der aktuelle und 2 seiner Vorgänger. Am 1. Mai 2011 sprach ihn dann Papst Benedikt XVI., sein langjähriger Mitarbeiter und Nachfolger auf dem Stuhl Petri, selig. Am 27. April 2014, dem Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, den Johannes Paul II. Eingefügt hatte in den liturgischen Kalender der Kirche, Papst Franziskus schließlich heilig. So heißt es heutzutage im Tagesgebet am Festtag des heiligen Johannes Paulus II., den wir am 22. Oktober, also dem Tag seiner Amtseinführung, begehen. Gott, du bist reich an Erbarmen und hast den heiligen Papst Johannes Paul II. Zur Leitung deiner ganzen Kirche bestellt. Gib, dass wir, durch seine Lehre geführt, unsere Herzen vertrauensvoll öffnen für die heilbringende Gnade Gottes, des einzigen Erlösers der Menschheit, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesem bewusst kleinen Einblick in das Leben des heiligen Johannes Paul II. Möchte ich im Folgenden 3 Punkte herausstellen, die uns, so meine ich, auch Hilfe für das eigene geistliche Leben sein können, die wir sozusagen in seinem Leben verwirklicht sehen. Diese 3 Gedanken entnehme ich der Homilie, also der Predigt von Papst Benedikt XVI., anlässlich der Seligsprechung von Johannes Paul II. Am 1. Mai 2011. Da ist ein 1. Gedanke. Papst Benedikt sagte damals im Blick auf Johannes Paul II., Johannes Paul II. Hat nachdrücklich an die allgemeine Berufung zum hohen Maß des christlichen Lebens, zur Heiligkeit erinnert. Alle Glieder des Volkes Gottes, Bischöfe, Priester, Diakone, Laien, gottgeweihte Männer und Frauen, wir alle sind auf dem Weg zur himmlischen Heimat, in welche uns die Jungfrau Maria vorausgegangen ist, die mit dem Geheimnis Christi und der Kirche auf einzigartige und vollkommene Weise verbunden ist. Und er fuhr fort, Karol Wojtyła wusste ja, dass das letzte Kapitel des Dokuments über die Kirche Maria zu widmen bedeutete, die Mutter des Erlösers zum Bild und Vorbild der Heiligkeit für jeden Christen und für die ganze Kirche zu machen. Diese theologische Sicht hat Johannes Paul II. Als Jugendlicher entdeckt und dann während seines ganzen Lebens bewahrt und vertieft. Eine Sicht, die im biblischen Bild von Christus am Kreuz und seiner Mutter Maria unter dem Kreuz zusammengefasst ist. Es ist ein Bild, das sich im Johannesevangelium findet und das in das Bischofs- und dann in das Papstwappen von Karol Wojtyła aufgenommen wurde. Ein goldenes Kreuz, ein M rechts unten und das Motto Totus Tuus. Ein Motto, in dem Karol Wojtyła ein Grundprinzip für sein Leben gefunden hat. Wie wir es gerade auch in der Musik gehört haben. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Präbe mihi cor tuum Maria. Ich bin ganz dein und alles, was ich habe, ist dein. Dich nehme ich zu mir als mein Alles. Schenke mir dein Herz, o Maria. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Berufung zur Heiligkeit eines jeden Christen. Und dafür steht das Wirken von Johannes Paul II. Diese Berufung, diesen Gedanken, die hat er allerdings nicht nur stark gemacht durch die große Zahl der Selig- und Heiligsprechungen. Vielmehr noch vermochte er in Wort und Tat die Gläubigen daran zu erinnern, dass ihr Leben, wie er es ja in seinem Leben immer wieder erfahren hatte, in der Hand Gottes liegt. Und dass Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, Anteil habe an seinem Leben, auch an seiner Ewigkeit schenkt. Die Kirche und alle ihre Glieder sind geheiligt und damit zur Heiligkeit gerufen, weil Christus in ihr lebt und wirkt. In Zeiten wie diesen, in denen die Sünden der Kirchenglieder besonders ans Licht treten, besonders auch leider Gottes der Priester und auch mancher Bischöfe, ist dieser Gedanke immer wieder stark zu machen. In der Kirche und in jedem Gläubigen ist der Heilige, ist Gott selbst gegenwärtig. Sich dessen bewusst zu werden und danach zu leben, bestärkt Johannes Paul II. Durch seine Worte. Da ist ein zweites. Papst Benedikt formulierte damals in der Predigt: Als Karol Wojtyła den Stuhl Petri bestieg, brachte er sein tiefgehendes Nachdenken über die Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Christentum mit, in deren Mitte der Mensch steht. Seine Botschaft war diese: Der Mensch ist der Weg der Kirche und Christus ist der Weg des Menschen. Mit dieser Botschaft hat Johannes Paul II. Das Volk Gottes geleitet. So hat er es die Schwelle des dritten Jahrhunderttausends überschreiten lassen, die er gerade mit Blick auf Christus die Schwelle der Hoffnung genannt hat. Ja, mittels des langen Weges der Vorbereitung auf dieses große Jubiläum hat er den Christen eine neue Orientierung auf die Zukunft hingegeben, auf eine Zukunft mit Gott, welcher die Geschichte übersteigt, doch ebenso auf die Geschichte einwirkt. Diesen Dienst der Hoffnung, der in gewisser Weise dem Marxismus und der Fortschrittsideologie überlassen worden war, hat er zu Recht wieder für das Christentum beansprucht, indem er ihm das authentische Aussehen der Hoffnung wiedergab. In der Geschichte in einem Geist der Erwartung zu leben, in einer persönlichen wie gemeinschaftlichen Existenz zu leben, die sich an Christus orientiert, der die Fülle des Menschen und die Vollendung seiner Suche nach Gerechtigkeit und Frieden ist. Ein wirklich großartiger Gedanke, den hier Papst Benedikt über Johannes Paul II. Äußert. Die Kirche ist Trägerin der Hoffnung, weil diese Hoffnung keine Idee, keine Ideologie, sondern eine Person, nämlich Christus selbst ist. Nicht eine Partei, nicht eine Weltanschauung. Und auch nicht eine Ideologie können den Menschen dauerhafte Hoffnung schenken, die sich erfüllen wird. Das kann allein der Christ, der in Jesus Christus Hoffnung auf Vollendung findet. Sich als Christen im Sinne solcher Menschen der Hoffnung zu erweisen, gehört zu den großen Aufgaben der Kirche und eines jeden von uns, an die Johannes Paul II. Uns erinnert hat. Wo können wir das denn tun? Natürlich in der Familie, am Arbeitsplatz, unter Freunden. Und wohl am besten dadurch, dass wir als Christen nicht Menschen der Klage sind, sondern des frohen Mutes, der die Sachen des Alltags angeht, in der festen Überzeugung, Christus geht diesen Weg mit. Er ist bei uns, so wie er die beiden Jünger von Emmaus begleitet hat. Diese Hoffnung, sozusagen verleiblicht im Alltäglichen, kann wahrlich die Welt verändern. Nicht, weil es unsere Kräfte sind, nein, weil diese Hoffnung Christus ist. Spes unica nostra, unsere einzige Hoffnung. Und dann ist da schließlich noch ein dritter Gedanke, den Papst Benedikt über Johannes Paul II. Äußerte, als er sagte: Schließlich möchte auch ich persönlich Gott Dank sagen für die Erfahrung, die er mir gewährt hat, über eine lange Zeit Mitarbeiter des Papstes Johannes Paul II. Gewesen zu sein. Schon früher hatte ich Gelegenheit, ihn kennen und schätzen zu lernen, doch ab 1982, als er mich als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre nach Rom berief, konnte ich ihn 23 Jahre lang aus der Nähe erleben und habe seine Person immer mehr geschätzt. Mein Dienst wurde durch seine spirituelle Tiefe und den Reichtum seiner Intuition getragen. Sein beispielhaftes Beten hat mich immer berührt und erbaut. Er tauchte ein in die Begegnung mit Gott, auch inmitten der vielfältigen Obliegenheiten seines Dienstes. Und dann sein Zeugnis im Leiden. Der Herr hat ihm allmählich alles genommen, aber er ist stets der Fels geblieben, wie Christus es gewollt hat. Seine tiefe Demut, die in der inneren Einheit mit Christus wurzelte, hat es ihm erlaubt, die Kirche weiter zu leiten und der Welt eine noch beredtere Botschaft zu geben, gerade in der Zeit, als seine physischen Kräfte abnahmen. So hat er in einzigartiger Weise die Berufung eines jeden Priesters und Bischofs verwirklicht, ganz eins zu werden mit jenem Christus, den er täglich in der Kirche empfängt und darbringt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Worte von Papst Benedikt, die für mich persönlich auch am einprägsamsten die Person von Johannes Paul II. Zum Ausdruck bringen. Tiefes Gebet, Zeugnis im Leiden, eins werden mit jenem Christus, den er täglich in der Eucharistie empfangen und dargebracht hat. Oder anders gesagt, das, was Johannes Paul II. Gesagt und gelehrt hat, das hat er auch gelebt. Vorgelebt. Wenn er vom Gebet sprach, wusste er, wovon er redete. Wir haben es gesehen. Wenn er vom Leiden sprach, wusste er, wovon er redete. Wir haben es beobachtet. Wenn er die Bedeutung der Eucharistie lehrte, wusste er, wovon er sprach. Wir haben es erkennen dürfen. Er sprach von Christus. Und nochmals von Christus. Und dies mit Maria, seiner und unserer Mutter. Totus tuus, ganz dein, ganz für uns, ganz für das ewige Leben. Solch ein Zeugnis, liebe Hörerinnen und Hörer, ist mehr wert als alle Worte. Aber durch diese Worte wird das Zeugnis des Heiligen verständlich, wie es der heilige Augustinus einmal formuliert. Wenn ohne Christus nicht, dann mit Christus alles. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen zum Schluss kommen, zumindest für heute. Und dies tun, wie er es getan hat, Johannes Paul II., der seine Dokumente und Predigten immer mit einem Gedanken über oder mit einem Gruß an die Gottesmutter Maria beendet hat. Damit wollte er verdeutlichen, dass sie es ist, die diese Gedanken zur Frucht bringen kann, denn in ihr ist das Leben Christi ganz gegenwärtig und vollendet. In ihr sehen wir nämlich nicht nur die ganz sündenlose, sondern auch die schon vollendete, die für uns eintritt bei ihrem Sohn und unserem Herrn. Und so wollen auch wir diese ersten Überlegungen zu Johannes Paul II. In unserer Sendereihe heute mit einem Gruß an Maria beschließen. Und dies heute mit Worten des heiligen Johannes Pauls II. Tun, wie er sie zum Abschluss seines Schreibens Ecclesia in Europa, also die Kirche in Europa, im Jahre 2003 formulierte. Maria, Mutter der Hoffnung, gehe mit uns. Lehre uns, den lebendigen Gott zu verkünden. Hilf uns, Jesus, den einzigen Retter, zu bezeugen. Mach uns hilfsbereit gegenüber dem Nächsten, gastfreundlich gegenüber den Bedürftigen. Lass uns Gerechtigkeit üben, mach uns zu leidenschaftlichen Baumeistern einer gerechteren Welt. Lege Fürbitte für uns ein, die wir in der Geschichte leben und handeln, in der Gewissheit, dass sich der Plan des Vaters erfüllen wird. Du Morgenröte einer neuen Welt, erweise dich als Mutter der Hoffnung und wache über uns. Wache über die Kirche in Europa. In ihr scheine das Evangelium durch. Sie sei ein wirklicher Ort der Gemeinschaft. Sie lebe ihre Sendung, das Evangelium der Hoffnung zu verkündigen, zu feiern und ihm zu dienen für den Frieden und zur Freude aller. Königin des Friedens, beschütze die Menschheit des dritten Jahrtausends. Wache über alle Christen. Sie mögen zuversichtlich auf dem Weg der Einheit voranschreiten, als Sauerteig für die Eintracht des Kontinents. Wache über die jungen Menschen, die Hoffnung für die Zukunft. Sie mögen hochherzig auf den Ruf Jesu antworten. Wache über die Verantwortlichen der Nationen. Sie mögen sich zum Aufbau eines gemeinsamen Hauses verpflichten, in dem die Würde und die Rechte eines jeden Menschen geachtet werden. Und Maria, schenke uns Jesus. Mach, dass wir ihm folgen und ihn lieben. Er ist die Hoffnung der Kirche und der Menschheit. Er lebt bei uns, mitten unter uns in seiner Kirche. Mit dir sprechen wir, komm, Herr Jesus. Möge die Hoffnung auf die Herrlichkeit von ihm in unsere Herzen ausgegossen, Früchte der Gerechtigkeit und des Friedens tragen. Amen.
Vielen Dank, Professor Dr. Christoph Ohly, über diese Gedanken zum Thema Johannes Paul II. Schätze aus seinem Lehramt. Das ist die neue Serie und heute haben wir gehört die Folge Mensch und Papst. Vielen Dank für diesen Vortrag. Einige Minuten bleiben uns noch, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie Fragen stellen können noch. Und das ist die Nummer dazu, 089-517-008-008. Die Nummer zu dieser Spiritualitätssendung über Papst Johannes Paul II., Schätze aus seinem Lehramt. Mensch und Papst, 089-517-008-008. Sie hören Radio Horeb mit der Spiritualitätssendung. Es geht um Johannes Paul II. Wir feiern in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. 089-517-008-008. Das ist die Nummer, die Sie hier zu dieser Sendung führt über sein Leben, sein Werk. Professor Ohly holt einzelne Schätze aus der Schatzkiste des Wirkens des großen Papstes heraus. Nochmals Dankeschön, Professor Ohly, für Ihre Gedanken zum Thema heute in diesem ersten Teil. Und wir begrüßen jetzt Frau Krämer, die uns aus Herzogenaurach anruft. Frau Krämer, was möchten Sie uns sagen?
Ja, Herr Professor Ohly, ganz herzlichen Dank Ihnen dafür. Eine ganz, ganz kurze Frage. Das eine, da war eine Stelle von lebt Gott in uns. Also wahrscheinlich ist damit die heiligmachende Gnade gemeint, denn wir sind ja nicht Gott selber. Das zweite in aller Kürze, Ekklesia in Europa vom 28.06.2003. Da hätte ich einen Satz, bitteschön, und ich habe es da vor mir liegen. Und da heißt jetzt, Aufruf zur Hoffnung basiert nicht auf einer utopischen Ideologie. Im Gegenteil, es ist die von Christus verkündete unvergängliche Heilsbotschaft und ein zweiter Europa des dritten Jahrtausends. Lass die Hände nicht sinken, Sephania 3,16. Verliere nicht den Mut. Passe dich nicht Denk- und Lebensweisen an, die keine Zukunft haben, dass sie sich nicht auf die unerschütterliche Gewissheit des Wortes Gottes stützen. Jetzt höre ich auf.
Ja, Frau Krämer, danke schön. Jetzt sind Sie weg. Frau Krämer, danke schön. Professor Ohly, möchten Sie noch was hinzufügen?
Ja, dieser erste Gedanke, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, Gott lebt in uns, das ist ganz klar, dass wir nicht Gott sind, klar, aber wir sind, um es in einem Bild zu sagen, mit unserer Taufe zum Tabernakel geworden, Gottes, er hat Wohnung in uns genommen, das ist die feste Überzeugung des Glaubens, er lebt in uns und möchte durch uns wirken Oder man kann es in einem anderen Bild sagen, wir sind für ihn eine lebendige Monstranz. Wir tragen ihn und um ihn in unserem Leben und durch unser Leben auszustrahlen. Aber das macht uns natürlich nicht mit Gott gleich. Da hat die Hörerin sicherlich recht.
Dann haben wir noch Frau Lederer, die uns anruft aus Altbach in Tirol. Frau Lederer, grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Professor Uli. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie im lieben Benedikt gezitiert haben. Ich kenne die Päpste seit Pius den 12. Und jeder ist zu seiner Zeit genau der Richtige gewesen. Gott beschenkt uns mit allem. Und ganz herzlichen Dank für die, alles, was Sie gesagt haben. Ich war 45 Jahre Pfarrershälterin, das muss ich jetzt auch noch sagen, weil ich das als eine große Ehre empfange. Ist mir eine große Ehre. Und zweitens, so viel kommt man geschenkt. Und wenn wir Christen das kapieren, was Sie gesagt haben, was wir dankbar und glücklicher Menschen sein sollten, wenn wir wissen, was wir was mir durch den Glauben geschenkt bekommen. Ja, so viel. Ganz herzlichen Dank und alles Gute, Gottes Segen.
Vielen Dank Ihnen für diese Rückmeldung. Und Sie erinnern uns an etwas, was wir wirklich leben sollten, jeden Tag, die Dankbarkeit. Ich sage immer, die Dankbarkeit, das ist die beste Medizin gegen Neid und Zweifel und gegen Klagerei und all das, was unseren Alltag so schwer macht, weil wir es in unserem Herzen tragen. Wer dankbar vielleicht auch mal auf das Kreuz und auch dankbar in den Spiegel schaut, der weiß, wir sind getragen in der Hand Gottes. Und da können so viele große und kleine Schwierigkeiten da sein. Wir dürfen sie tragen und wir dürfen sie auch mit ihm zusammentragen. Aber wir wissen, er ist derjenige, der unser Leben in der Hand hält. Und das brauchen wir auch in diesen Zeiten, wo so viel geklagt wird, dankbar sein. Also jeden Tag einfach damit beginnen. Vielen Dank für den Hinweis. Ja.
Dankeschön, Frau Lederer. Alles Gute. Und ich denke, mit diesem Dank können wir diese Sendung gut und rund abschließen. Vielen herzlichen Dank, Professor Uli, dafür, dass Sie uns das Leben von Johannes Paul II. Vorgestellt haben in diesem ersten Teil einer Serie über Schätze aus dem Lehramt von Johannes Paul II. Vielen Dank dafür. Die Sendung ist nachzuhören im Internet unter www.horeb.org, in der Mediathek, im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik der Sendereihe Spiritualität. Sie können auch einen CD bestellen, wenn Sie das interessiert, oder am Ende die ganze Reihe bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921. 120 ist die Nummer. Vielen Dank, Professor Uli. Wir freuen uns dann auf die Fortsetzung, wo wir dann noch mehr inhaltlich einsteigen werden in das Werk von Johannes Paul II. Dankeschön bis dahin dafür. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und Professor Uli bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II. Segne und stärke euch in all euren Anliegen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.